Willkommen zum Christoph Hess Podcast, präsentiert von Anrecht Investment. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können. Mehr über das Projekt Harmonie, Fairness und Fairplay von Anrecht Investment erfahrt ihr in den Shownotes.
Meine Damen und Herren, ich habe einen Herrn hier neben mir. Da bin ich froh, dass er neben mir ist im Augenblick. Setz dich mal hin. Wir beide sind ja schon ein bisschen betagt. Und das ist so ein Herr, wenn ich an den denke, Name sage ich natürlich gleich, und Sie haben es gelesen, wer es sein wird oder wer es ist. Das ist so ein Herr, den man eigentlich nur in Gang kennt, im Trab oder im Galopp. Und wir sagen immer, Damen sind multitaskingfähig, aber es gibt so auch einzelne Herren, von denen ich sage, die haben das Talent einer Dame, die sind nämlich multitaskingfähig. Und dieser Herr, der hat einen ganz tollen Werdegang hinter sich. Er hat sich in seiner Ausbildung als angehender Pferdewirt intensiv mit dem Springen beschäftigt. Er hat eine ganz fundierte Dressurausbildung hinter sich. Er hat auf höchstem Niveau, auf allerhöchstem Niveau Springen geritten, hat Deutschland bei Championaten und bei ganz, ganz vielen Nationenpreisen vertreten. Er ist seit Jahr und Tag Landestrainer im Rheinland. Er hat ein ganz tolles Trainingscenter, kann ich Ihnen nur empfehlen, da mal hinzufahren. Vorbildlich, zukunftsorientiert. Er macht große Auktionen und die Auktionsplätze der Welt gucken zu ihm und sagen, hey, wie machst du das? Wie schaffst du das, so tolle Pferde in den Auktionsring zu bringen? Es ist ein toller, multifunktional einsetzbarer Mensch, der inzwischen auch Sponsor ist, eine Jugendserie sponsert, Turnierveranstalter ist. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was vergessen habe. Vater einer gut reitenden Tochter ist. Es ist Holger Hetzel, der jetzt als erstes die Möglichkeit hat, das, was ich gerade gesagt habe, um noch profunde andere Dinge zu ergänzen. Holger, herzlich willkommen.
Ja, Christoph, vielen Dank. Ich habe heute sehr gerne deine Einladung angenommen. Das ehrt mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Und ich weiß, dass du ein ganz großer bist, was diese Sachen angeht. Und deshalb bin ich sehr, sehr gerne heute hergekommen.
Habe ich denn die wesentlichen Dinge von dir gesagt? Oder was möchtest du gerne generell herausstellen? Wenn man an Holger Hetzel denkt, was verbirgt sich hinter HH Holger Hetzel?
Nein, du hast im Grunde genommen alles schon auch genannt, was ich mache. Das stimmt, wir machen aber nicht ich alleine, sondern ich mit meinem ganzen Team zu Hause. Wir machen wirklich sehr viele Sachen, weil ich immer grundsätzlich, das war meine Idee schon ganz zu meinen Anfängen, dass man sich nicht auf eine Sache zu sehr konzentrieren sollte, sondern wenn man das so wie ich beruflich betreibt, dass man den Betrieb, den ich zu Hause habe, auf verschiedene Säulen stellt, weil es gibt mal eine Säule, die bricht mal weg, dann hat man aber noch immer vielleicht zwei, drei andere Säulen. Und ich habe das immer gerade in der Zeit, wo ich mich entwickelt habe, so gehalten, dass ich gesagt habe, okay, habe ich zum Beispiel gute Pferde im Sport, kann ich Nationenpreise reiten, dann konzentriere ich mich vielleicht dann in dieser Zeit mehr auf den Sport. Habe ich mal Pech mit meinen Pferden, dass ich vielleicht gerade zwei, drei Jahre mal nicht da oben dabei bin, dann konzentriere ich mich auf Ausbildung mehr, auf Ausbildung von Reitern, auf Ausbildung von Pferden mehr. Und so bin ich eigentlich, habe ich angefangen und das habe ich bis heute durchgehalten. Und wir sind natürlich immer so ein bisschen, haben immer Visionen und dann kommt auch, sag ich mal, in den letzten 10, 15 Jahren sind auch sicherlich Säulen dazugekommen bei uns und Corona hat auch wieder was verändert und deshalb hast du eigentlich im Groben und Ganzen alles genannt.
Genau. Ehe wir zur Zukunft kommen und sagen, was habt ihr gelernt im Laufe der Jahre, man muss ja schon inzwischen sagen, der Jahrzehnte, wohin habt ihr euch entwickelt und auch wo werdet ihr euch weiterhin entwickeln? Erstmal ein Blick zurück. Wie bist du zum Reiten gekommen? Und die Frage verbinde ich gleich mit einer zweiten. stammst du aus einer Reitsport-Pferde-affinen Familie?
Nein, das tue ich nicht. Meine Eltern haben mit Reitsport, außer vielleicht vor ganz vielen, vielen, vielen Jahren, im ländlichen Bereich, wo ländliche Turniere stattgefunden haben, waren wir, sage ich jetzt mal, meine Familie dem Reitsport mit über den Reiterverein verbunden. Und ich hatte einen Onkel, der im ländlichen Reiterverein Mitglied war, und wir haben Ponys auf der Wiese gehabt. Und als kleines Kind hat mein Opa noch den Acker mit dem Pferd bestellt. Und dann erinnere ich mich, dass ich in kurzen Hosen quasi auch auf den Pferden gesessen habe, auf den, die das Feld gemacht haben. Und dann bin ich irgendwann mal, ist mein Onkel nach Hause gekommen, hat gesagt, ich habe dich im Reiterverein zum Lehrgang angemeldet. So, und das war eigentlich mein Startschuss. Dann habe ich 3 Wochen einen Lehrgang geritten, habe vorher nie geritten. Und das war mein Startschuss, und von da an ging es dann immer nach vorne.
Und wenn man fragen darf, der Startschuss erfolgte im Alter von?
Da war ich 9 Jahre alt.
9 Jahre alt, wunderbar.
Ja.
Und gab es da so ein Schlüsselerlebnis, dass du sagst, Mensch, da habe ich gespürt, das ist mein Sport. Da gab es ein Pony, was ich unheimlich gerne geritten habe, gepflegt habe, versorgt habe. War sowas gleich zu Beginn oder hat sich das so ganz allmählich
entwickelt? Nein, sag ich jetzt mal, in dem Alter ist ja logisch, da denkt man noch nicht über Beruf oder so nach, was mit Pferdesport zu tun hat. Ich habe wie jeder Jugendliche oder wie viele Jugendliche, die anfangen zu reiten, ländlich den Sport gemacht, Ponyturniere geritten, Jugendturniere geritten. Meine Eltern waren, wie gesagt, kamen nicht aus dem Sport, und ich habe dann damals mein erstes Pferd für 8.500 D-Mark gekauft. Dann hatte ich 4.000 D-Mark selber gespart, 4.500 haben meine Eltern dazu getan, und dann haben die gesagt, so, jetzt seh mal zu, dass du zurechtkommst.
Wunderbar, und das war, da warst du natürlich ein bisschen älter als 9,
da war ich, im Alter von? Da war ich 15. Ja. Und mit diesem Pferd habe ich dann Vielseitigkeit geritten, was natürlich sehr gut war, weil ich dressurmäßig und springenmäßig beides gemacht habe. Und ich habe eine sehr gute, das muss ich im Nachhinein sagen, eine sehr, sehr gute Grundausbildung, wie du auch vorher schon gesagt hast, auch im Dressursport. Ich habe eine Lehre gemacht, die, sage ich jetzt mal, halb Springen, halb Dressur war. Und mir macht das Dressurreiten viel Freude. Und ich würde mir wünschen, dass viele Jugendlichen in der heutigen Zeit, ich beziehe das jetzt auf Springen, das auch so hätten.
Ja, ja. Also ich finde dieses Zitat von Christian Kuckuck, dem Olympiasieger Versailles 2024, so schön, dass er sagt, Springreiten ist perfektioniertes Dressurreiten. Und ich glaube, das ist etwas, was auch du unterstreichen würdest.
Kann ich absolut sagen. Und dieses Dressurreiten ist so wichtig für uns Springreiter, dass man das gar nicht oft genug betonen kann. Sag ich mal, wir machen ja Ausbildung Pferde, Ausbildung Reiter, und die klassische Reitlehre ist einfach wahnsinnig wichtig für uns, für den Sport. Und Christian hat das natürlich auch, wie gesagt, wird ein Aushängeschild für unseren Sport werden, glaube ich, in den nächsten Jahren, weil er das natürlich auch, aber auch sicherlich von der Genetik her und von seiner Familie her schon gelernt hat in den Anfängen. Das Dressurreiten für die Springreiter ist wahnsinnig wichtig.
Das finde ich gut, dass du das so unterstreichst, und auch in dem Podcast. Dann hoffe ich, dass das viele, viele hören, denn ohne wirklich fundierte Dressurausbildung geht es nicht. Du hast eben, das fand ich ganz lustig, ich habe so innerlich geschmunzelt gesagt, ich habe das Pferd für 8.000 Euro plus minus gekauft.
D-Mark,
Entschuldigung, ja, ist ein paar Jahre her, D-Mark gekauft. Und du hast es dann, hast das angespart, die Eltern haben was dazugegeben. Hattest du schon immer so diese Idee, Pferde ausbilden, Pferde auf Turnieren reiten, möglichst erfolgreich sein und das Ganze auch vor dem kommerziellen Gesichtspunkt? Das ist so ein bisschen Holger Hetzel, ist das richtig?
Ja, also ich möchte mal sagen, ich habe sicherlich da 16, 17, 18, habe ich das nicht kommerziell gesehen. Und ich habe dann, wie gesagt, ich habe ja auch in der Jugend Vielseitigkeit geritten und deutsche Meisterschaften geritten. Und dann kam nachdem ich Abitur gemacht habe, durfte ich dann nochmal eine Lehre machen. Dann haben meine Eltern aber gesagt, du darfst die Lehre machen, aber du musst uns versprechen, dass du danach etwas Vernünftiges lernst. Also damals 1998, 78, 1980, war Reiten noch nicht was Vernünftiges. Dann war Pferdehändler, Pferdeleute, die hatten nicht den allerbesten Ruf immer. Und das musste ich meinen Eltern wirklich versprechen. Und das habe ich auch durchgehalten. Ich habe eine Lehre gemacht. Ich hatte eine Chance, direkt weiter im Sport zu machen und den Beruf zu machen. Aber ich habe danach studiert. Und dann habe ich eigentlich zwei Erlebnisse sind dann passiert, die dann mich dazu angestachelt haben, das beruflich zu machen und wo ich dann auch so langsam meine Eltern überzeugen konnte. Ich habe damals ein Pferd gekauft in meiner Lehrzeit. Da war mein Lehrherr, der war immer unterwegs, der war immer weg und dann kam bei uns ein Pferd in den Stall und dann habe ich das Pferd geritten. Das war als schwieriges Pferd bekannt. Bekannte, ich will jetzt keine Namen nennen, aber bekannte Reiter haben dieses Pferd abgegeben, weil sie runtergefallen sind am Abreiteplatz. Ich habe das Pferd dann quasi so ganz alleine, so ganz ruhig gekauft und bin dann in dem gleichen Jahr qualifiziert fürs Bundeschampionat. Habe in Iserlohn zusammen als Klaus Reinach hat dann noch geritten, haben zwei Polydor-Nachkommen das Bundeschampionat gewonnen. Ich habe das Bundeschampionat gewonnen und habe das Pferd im gleichen Jahr gut verkauft. Und dann konnte ich natürlich meinen Eltern sagen, Mensch, guck mal her, was ich jetzt gemacht habe. Und das Geld war wirklich das Startgeld für meine weitere Laufbahn. Und dann eine zweite Tatsache, die mich da wirklich zu gebracht hat, war, ich habe dann, und da muss ich auch nachträglich nochmal meinen Eltern danken, dass die darauf bestanden haben, ich habe dann studiert, Betriebswirtschaft, und ich habe immer ein Gefühl für Zahlen gehabt, weniger für Sprachen, aber für Zahlen. Und dann war das so, dass ich studiert habe, aber ich habe immer im Studium 1980 immer darüber nachgedacht, wie kann ich das Gelernte des Studiums in den Pferdesport bringen, weil du studierst heute und dann in der Betriebswirtschaft und dann werden irgendwelche Unternehmen dargestellt, dann lernst du, wie große Unternehmen arbeiten. Und ich hatte dann das Gefühl, das war im Reitsport nicht so der Fall. Und dann habe ich gedacht, da ist so viel Luft nach oben. Und ich habe immer alles, was ich gemacht habe, und da fiel mir das Lernen auch leichter, wie kann ich das auf das Reiten und den Pferdesport übertragen? Und als ich mit dem Studium fertig war, habe ich dann losgelegt.
Ja, super. Und wir müssen aber sagen, aus welcher Region du stammst. Du bist ja Rheinländer durch und durch, aber ich würde mal sagen, mit internationalem Aufschlag. Du wohnst ja am Niederrhein, da ist man ja so ein bisschen auch Holländer, Beneluxer und hast da ja, wie wir gesagt haben, ein tolles Business aufgebaut. Ging das gleich nach dem BWL-Studium los oder wie war die Zeit dazwischen? Denn dazwischen war ja auch eine Meisterprüfung und ich hatte die Ehre, Dietmar Gugler und dich, ihr wart beide in dem Lehrgang, beide mitzuprüfen. Unvergesslich. Wie ging es dazwischen weiter? Erzähl.
Also, das stimmt. Ich bin dann nach dem Studium nach Hause und mein Onkel, der mich damals zum Reiten gebracht hat, die hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb, aber das war wirklich nur landwirtschaftlicher Betrieb. Und dann bin ich dort auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb mit zwei Pferden angefangen, mit drei Pferden angefangen. Und irgendwann war dieser landwirtschaftliche Betrieb, sag ich mal, zu groß zum Sterben, aber zu klein zum Leben. Und dann kam irgendwann eine Entscheidung und dann haben wir, also mein Onkel zusammen mit meiner Mutter, haben wir überlegt, was machen wir. Und die haben mir dann die Möglichkeit gegeben, auf dem Hof mich langsam, aber sicher zu vergrößern. Und wir haben jetzt gerade noch alte Bilder rausgesucht, wie der Hof damals war und wie er heute war. Es ist wirklich so, ich habe den Hof aufgebaut zu dem, was er heute ist. Ich hatte nie einen Sponsor, ich hatte nie Leute, die mich irgendwie in irgendeiner Form unterstützt haben. Ich sage immer so, ich habe 10.000 D-Mark oder 10.000 Euro verdient und habe 5.000 Euro wieder ein Stück gepflastert und wieder was verdient und dann wieder ein paar Boxen dazu gebaut und wieder was verdient und wieder was gebaut. Und so ist der Betrieb zu dem geworden, was er heute ist.
Ja, gewaltig. Und du hast ja vorhin gesagt, er soll sich weiterentwickeln. Eine unserer Fragen, die wir immer traditionell stellen und die würde ich gerne in dem Falle mal gezielt auf deine Person stellen. Wo siehst du unseren Sport in 5 Jahren? Wo siehst du ihn aus heutiger Sicht, soweit man das überhaupt sagen kann, in 10 Jahren? Weil das ja für dich, auch für die Ausrichtung deines Betriebes, für die Weiterentwicklung, ja auch einen kolossalen Einfluss hat.
Save the date. Für die Roadshow Do It Right und Fairplay mit Team-Olympiasieger Frederik Wandres und internationalem Trainer, Grand Prix-Richter und Fairplay-Botschafter Christoph Hess. Am 23. Oktober in Hamburg, 7. November in Hannover und am 17. November in Neumünster laden wir beiden euch ein, Gast bei ihrer Tour zu sein. Die Veranstaltungen bieten eine einmalige Gelegenheit für einen intensiven Austausch auf Augenhöhe. Dazu gehören unter anderem Trainingsvideoanalysen von Zuschauern, ausführliche Q&A-Sessions und vieles mehr. Tickets könnt ihr ab sofort unter www.roadshow-fair-play.de erwerben. Den Link zur Webseite mit allen Infos und dem Ticketshop findet ihr auch noch einmal in den Shownotes.
Ja, das ist ein gutes Thema eigentlich, was du ansprichst. Da macht man sich ja, also ich mache mir da auch immer sehr viele Gedanken drüber und will jetzt vielleicht mal einmal dann ja, etwas zurückgehen. Und zwar muss ich sagen, 1980 war der Sport nicht das, was es heute ist. Ich war in der glücklichen Lage, dass ich die ganzen Jahre und die ganze Entwicklung mitgemacht habe, wo der Pferdesport national und international zu einem richtig großen Wirtschaftszweig geworden ist. Und wo es immer nach vorne ging, immer weiter, immer größer, immer schneller, das habe ich mitgemacht. Und sicherlich hat mir das auch viel geholfen. Aber heute, die Zeiten ändern sich ja, man muss ja auch immer den Zeiten anpassen. Und wenn man heute fragt, geht es immer höher, geht es immer weiter, geht es immer schneller? Die Zeit hat sich verändert, Social Media hat viele Sachen verändert, dann muss man sich da Gedanken machen. Und ich will jetzt mal einmal so pauschal sagen, und auch wenn ich mit Kollegen spreche, ob meine Nachfolger oder ob andere Leute in 25 Jahren noch Pferde verkaufen und der Sport noch so ist, wage ich mal zu bezweifeln. In den nächsten 5 Jahren, glaube ich, liegt es sehr viel an uns alle, die mit dem Pferdesport verbunden sind, mindestens mal das Level, was wir haben, zu erhalten. Ich bin nicht der Meinung, dass es immer größer, immer schneller gehen muss, aber das, was wir haben, finde ich super, super, super klasse, und das sollten wir versuchen zu erhalten.
Und das ist auch so die Linie, die du Step by Step immer mit Kontakt zu dem, wie es im Augenblick ist, allmählich weiterentwickelst und den Betrieb, den du hast, nämlich den Betrieb Ausbildung, den Betrieb Handel, den Betrieb Auktionen, in diesem Sinne weiterentwickelst?
Also wir sind, wir haben uns entwickelt die letzten 30 Jahre, wir sind dafür, dass wir so ein Ein-Mann-Betrieb sind, groß geworden. Ich habe nicht, ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht die Ambition, noch mehr und noch größer zu machen, sondern das, was ich jetzt mache, von der Qualität her immer auf diesem Stand zu halten und durch gute Dienstleistung einfach ein gutes Geschäft zu haben. Und ich hatte sicherlich in Entwicklung, wir haben 10 Boxen gehabt, wir haben 20 Boxen gehabt, wir haben 60 Boxen gehabt, wir haben eine kleine Reithalle gehabt, wir haben 2013 kam für mich die Entscheidung, nochmal vergrößern, große Reithalle bauen, haben wir auch gemacht. Wir haben durch Corona ein zusätzliches Standbein, Turniersport, aufgebaut. Wir haben ein Turnier entwickelt, Junge Pferdeturnier, was, glaube ich, außergewöhnlich gut ist nach 3 Jahren. Und diese Dinge, die ich jetzt mache, die möchte ich einfach gut weitermachen. Und auch was meinen Kundenkreis angeht, den möchte ich gut bedienen, weil ich habe auch gelernt, es ist einfacher, einen Kunden, einen bestehenden Kunden gut zu pflegen, als immer wieder auf der Jagd sein nach neuen Kunden und die guten Kunden, die man hat, nicht gut genug zu pflegen. Also das ist meine Devise und so arbeiten wir.
Wunderbar. Also wenn man das so hört, dann muss man sagen, du bist erstens ein super, super Self made men, also wahrscheinlich warst du nie geeignet, angestellt zu sein. Du wärst auch wahrscheinlich nicht der beste Beamte des Niederrheins geworden. Also das war's. Und wenn man heute es neudeutsch sagt, du hast ein Start-up-Unternehmen gehabt. Du hast ein bisschen Basis gehabt von der Familie, von dem Onkel. Aber was heute entstanden ist, ist, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen, bitte auf deinem Mist gewachsen. Das kann man so sagen. Wenn du dem zustimmst, dann würde ich gerne mal noch einen anderen Aspekt ansprechen. Du sagst, du bist ein Zahlenmensch, du hast BWL studiert, das Kaufmännische liegt dir, liegt dir am Herzen. Ich komme ausschließlich von der Ausbildungsseite, da treffen wir uns auch. Aber mich würde jetzt interessieren, mein Ansatz ist immer der pädagogische, das Pferd. Das Pferd ist das, was uns hier beim Bundeschampionat fasziniert. Was fasziniert dich beim Pferd? Und ich gebe dir gleich, weil du multitaskingfähig bist, eine zweite Frage. Was hast du von Pferden gelernt?
Also, ich habe, also das Pferd hat mein Leben bestimmt. Ich habe, wie gesagt, was wir besprochen haben, die ganze Entwicklung gemacht und ich habe, mir hat es wahnsinnig Spaß immer wieder gemacht, Pferde, neuen Pferden zu begegnen, neue Lebewesen zu begegnen, eine, sage ich jetzt mal, eine Ehe einzugehen, Pferde ausbilden, Pferde besser machen, Pferde als Sportpartner zu sehen und als Partner zu sehen. Ich sage mal, andere Menschen haben Hunde, gehen mit ihren Hunden spazieren. Wir haben Pferde, andere haben Tauben, andere haben Katzen. Und so sehe ich das. Also für mich ist das Pferd wahnsinnig wichtig und steht für mich bei allem, was ich tue. Immer, also 24 Stunden denke ich über das Pferd nach, über was kann ich besser machen, wie kann ich mich verhalten. Und das Pferd hat mich auch geprägt, weil, und das versuche ich auch heute meinen Schülern immer wieder weiterzugeben, wenn du mit einem Pferd umgehst, dann hast du viele positive Momente, du hast mal Momente, wo du dich vielleicht mal ärgerst über das Pferd. Du musst das angehen, du musst dich selber im Griff haben, du darfst keine Gefühlsausbrüche haben, weil du merkst ja am Ende des Tages, nur wenn du das Pferd auf deiner Seite hast, dann kannst du auch was erreichen. Und ich weiß zwar, dass man vielleicht, wenn man das kritisch sieht, wir Sportler, die Leute, die Pferde verkaufen, auch oft gesagt wird, okay, immer wirtschaftlicher Aspekt und Geld und Sport und Pferd ist egal. Aber das muss ich wirklich ganz weit von mir geben. Das ist nicht so. Ich liebe das Pferd und ich liebe, mit einem Pferd umzugehen. Und mir macht das einfach immer wieder Spaß. Und wenn ich heute einen Vierjährigen sehe, macht mir das genauso viel Spaß, den zu sehen und weiter zu begleiten, als wenn ich ein Grand Prix-Pferd habe. Und mich hat das Pferd auch als gelehrt, als Mensch weitergebracht. Weil, wie gesagt, man muss ja auf das Pferd eingehen und man erlebt so viel mit einem Pferd und man kann das alles auf das tägliche Leben, kann man das total gut übertragen. Und wenn ich zum Beispiel Lehrgänge mache, auch mit jungen Leuten und so, ich versuche denen das immer wieder zu erklären, man erlebt ja solche und solche Bilder und Pferde erziehen Menschen. Das ist so. Und man kann nicht das Pferd als Gegenstand nehmen und sagen, ich habe jetzt Wut und dann schmeiße ich den Stuhl jetzt einfach gegen die Wand oder den Teller gegen die Wand. Das Pferd erzieht einen und das Pferd zeigt dem Menschen auch die Grenzen. Das ist hundertprozentig so.
Also lässt den Menschen reifen und ich glaube, das hast du in guten Worten uns hier vor Ort in Warndorf beim Bundeschampionat 2024 und ich glaube auch den Hörern dieses Podcasts ja rübergebracht. Sag mal, wenn du den Sport, du hast es vorhin noch mal bei der einen Frage deutlich erwähnt, der Sport hat sich in den letzten 40 Jahren weiterentwickelt, 40, 45 Jahren wie immer weiterentwickelt, deutlich weiterentwickelt. Was würdest du sagen, sind die Herausforderungen, die wir heute haben, was ist das Positive und wo müssen wir alle aufpassen? Die Turnierfachleute, die Reiter, diejenigen, die züchten, diejenigen, die die Pferde besitzen, etc. pp., die Trainer. Was ist unsere Herausforderung für die Zukunft?
Also, ich bin ein sehr traditioneller Mensch und auch konservativer Mensch. Und ich finde, dass wir gerade bei uns im Pferdesport gut daran tun, die traditionellen Aspekte, die ich auch erlebt habe in meinen letzten Jahren, dass wir die, auf die immer achten, dass die uns nicht verloren gehen. Und ich glaube, dass gerade diese Social-Media-Geschichte uns vor ganz außergewöhnlichen Herausforderungen stellt, weil dass das Pferd, die Tradition im Umgang mit dem Pferd geht immer mehr verloren. Und das ist unsere größte Aufgabe, finde ich, das der nächsten Generation beizubringen, dass das nicht verloren geht. Weil ich habe wirklich, und deshalb kann ich das auch verstehen, dass viele Menschen heute so denken, Pferde dürfen nicht Sportgeräte der Menschheit sein. Das Pferd muss der Partner des Menschen sein. Und ich finde auch, man darf also nicht verurteilen und sich auch nicht verurteilen lassen, dass man sagt, okay, guck mal da, das Pferd wird nur als Sportgerät benutzt oder für einen Wettkampf. Um dann nochmal darauf zurückzukommen, Hunde machen auch Hundeschule und trainieren auch und machen auch Wettkampf. Ich finde sogar, das ist ja auch nicht verwerflich, dass mit dem Pferd und dem Mensch, dass die Wettkämpfe betreiben. Aber wir dürfen die Tradition bei allem nicht vergessen. Und wir müssen unsere Leute, die mit dem Pferd umgehen, erziehen, dass das Pferd das Allerwichtigste ist. Und ich habe das, auch das erlebe ich immer wieder bei Schülern. Heutzutage reiten, ach ich reite, aber danach Handy, TikTok, Instagram, alles Mögliche, aber Pferd interessiert eigentlich gar nicht mehr. Und das finde ich, da müssen wir alle, die mit dem Pferd zu tun haben, unbedingt drauf achten.
Wunderbar. Das ist, glaube ich, ein Appell an diejenigen, die wir haben. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Die erste geht in die Richtung, das Stichwort ist Social License. Die Berechtigung zu reiten, das in der Gesellschaft erklären. Hast du Ansätze, wie das erfolgen kann? Das, was wir als Hauptgedanken hatten, war ja immer das Thema Pferd in unserer Community. Ich will mal sagen, in unserer Blase. Da, wo wir uns zu Hause fühlen, da versuchen wir, das Pferd weiter zu etablieren beziehungsweise es dem Pferd gut gehen zu lassen. Aber wie etablieren wir den Pferdesport in der Gesellschaft, auch bei denen, die vielleicht uns kritisch sehen?
Ja, da habe ich auch eine klare Meinung zu. Ich meine, wenn man den Sport heute verfolgt und man sieht die Schlagzeilen, was durch Social Media alles rauskommt, ganz schnell in der Öffentlichkeit breitgetragen ist, im negativen Sinne, bin ich der Meinung, kann man auch ganz viele Sachen im positiven Sinne herausbringen. Und wenn man diese, und das stört mich wirklich daran, gab es ja jetzt in der Vergangenheit, ohne Namen zu nennen, aber auf Social Media viele Geschichten, da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. Das verurteile ich aufs Allerschärfste. Aber ich habe das Gefühl, wenn einer etwas Schlechtes macht oder zwei oder drei oder zehn Leute was Schlechtes machen, dann ist der ganze Reitsport sofort schlecht. Und ich vergleiche das immer damit, mit dem Autofahrer. Es gibt Autofahrer, das sind Rowdies, die fahren 100 Stundenkilometer zu schnell, wo sie nicht fahren dürfen. Die machen Autorennen auf der Straße, die bauen Unfälle. Aber deshalb, das ist ganz schlimm, aber deshalb sind doch nicht alle Autofahrer auf dieser Welt Rowdies oder schlechte Menschen. Und das ist beim Reitsport genau das Gleiche. Wenn das welche machen, und das ist ein ganz kleiner Bruchteil, dann sind deswegen nicht alle Menschen, die mit Pferden zu tun haben und der Pferdesport, schlechte Menschen. Und das, finde ich, müssen wir mehr kundtun, mehr nach außen bringen. Und was mich an der ganzen Sache stört, ist, dass eben halt die entsprechenden Leute, die zuständigen Stellen, immer nur reagieren, aber nie agieren. Also damit meine ich, wenn irgendein Dressurpferd zu tief eingestellt ist, dann wird auf einmal eine Riesenwelle gemacht und selbst der eigene Verband, alle die eigenen Leute, die machen eine Riesenwelle und zu tief eingestellt, Rollkuh und alles schlecht und der ganze Sport ist schlecht. Da würde ich mir wünschen, dass man nicht erst in dem Moment reagiert mit irgendetwas, wenn etwas vorgefallen ist, sondern vorher mal agiert und einfach genauso im positiven Sinne durch die verschiedenen Möglichkeiten darstellt, wie gut wir mit unseren Pferden im Grunde genommen umgehen und was wir alles tun für die Pferde und wie viel dafür getan wird. Viele Pferde werden ja sogar heute vermenschlicht. Also das muss doch mal viel mehr rausgebracht werden, als sich an einer negativen oder 10 negativen Sachen im Pferdesport aufzuhalten.
Wunderbar, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Das ist ja schon fast so ein vorgezogenes Schlusswort. Das Schlusswort hast du jetzt aber, Bundeschampionat. Du bist hier geritten, du hast Pferde hier gehabt, du bist jetzt hier als Freund des Bundeschampionats. Was verbindest du mit dem Bundeschampionat generell und speziell, was fällt dir beim Bundeschampionat 2024 auf, hier, wo wir jetzt gerade gemeinsam sind?
Also ich muss immer wieder sagen, und ich bin vor 2 Jahren hier einmal mal um Bundeschampionat rumgelaufen, sonst laufe ich immer nur zum Springplatz, aber ich bin überall rumgelaufen, auch bei der Vielseitigkeit und überall. Und ich finde, dieses Bundeschampionat ist ein richtiges Fest der jungen Pferde. Und also es ist mehr als ein Bundeschampionat, wenn man hier sieht, wie viele Menschen hierher kommen, was das für eine Veranstaltung ist. Und deshalb muss ich sagen, dieses Bundeschampionat, ich kenne auch die Diskussionen, ist meiner Meinung nach eine Veranstaltung, die hier nach Warendorf gehört. Ich finde, dass die Disziplinen zusammenbleiben müssen. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Veranstaltung. Hier geht man gerne hin, hier kommt man gerne an. Das muss unter allen Umständen, muss man dieses Bundeschampionat so, wie es ist, erhalten, weil es einfach großartig ist. Ich hätte vielleicht ein paar Anmerkungen zum Springen, was man ändern müsste. Andere Sparten kann ich nicht so sagen, dass man vielleicht noch mehr Teilnehmer hierhin bekommen würde und noch mehr Reiter hierhin bekommen würde. Um halt auch so ein bisschen in die Zukunft zu denken, bin ich der Meinung, hier zum Bundeschampionat sollten so viele Menschen und so viele Pferde hinkommen wie eben möglich.
Wunderbar. Das war jetzt das Schlusswort. Ich weiß, Marco Schamann, der Turnierleiter, ist aufgeschlossen für Anregungen. Das Bundeschampionat 24 wird ein bisschen schlechter sein als das Bundeschampionat 25. Also alle Gedanken, auch der Zuschauerinnen und Zuschauer, die vor Ort sind oder die den Podcast hören, können ihre Gedanken, ihre Ideen, ihre Vorschläge einbringen.
Super. Also wie gesagt, Bundeschampionat ist Bundeschampionat und gehört zu Warendorf.
Wunderbar, da freue ich mich, da freuen sich alle Warendorfer und ich glaube auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie da sind. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, lieber Holger, so habe ich es mir vorgestellt. Wir bleiben noch einmal sitzen, großer Applaus für Holger, von denen, die jetzt hier sind, aber natürlich auch von denen, die den Podcast dann ab Oktober hören können.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Schaut auch in die Shownotes, um mehr über das Projekt Harmonie, Fairness und Fairplay von Anrecht Investment zu erfahren. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.